herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 182. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Letzte Woche fand in China die Money 2020-Konferenz statt, die asiatische / chinesische Edition, nachdem die amerikanische auch erst vor wenigen Tagen stattfand. Aber letzte Woche, wie gesagt, die chinesische Edition der Money 2020-Konferenz. Und unsere Kollegen vom Payment Banking Team, der Raphael Otero und Kilian Thalam, haben sich nicht nehmen lassen, nach China zu fliegen. Ich habe den Raphael zufällig sogar noch am Flughafen getroffen, ohne zu wissen, dass er nach China fliegt. Und sowas machst du hier. Also insofern, die beiden haben eine etwas größere Reise auf sich genommen, um für euch auf die Konferenz zu gehen. Und deswegen diese Woche der Podcast, um euch zu informieren, was sind denn die Findings der Money 2020-Konferenz, was sind denn die hippen Themen in China und passiert da mehr als das, was wir hier mitbekommen, nämlich über die BATs, also sprich die GAFAs von China. Also BAT steht für Baidu, Alibaba, Tencent, diejenigen, die sehr stark, die Dotcom-Unternehmen, die sehr stark dort skaliert sind und dort das Internet kontrollieren, wie die GAFAs in USA und im westlichen Teil der Welt. Deswegen gar nicht mehr großartig viel einführende Worte von meiner Seite und ich gebe jetzt gleich weiter an Kilian und Raphael. Viel Spaß.
Hallo zusammen. Raphael und Kilian unterwegs in China auf der Money 2020. Grüß dich, Raphael. Wie geht's dir so?
Hallo Kilian. Mir geht's hervorragend.
Und selbst? Alles gut. Nach dem dritten Tag, Jetlag ganz gut überstanden, sitzen wir hier in der durchaus sehr großen Lobby unseres Hotels. Hab uns selber ein bisschen überfordert. Kurze Anekdote. Am Anfang, als der Taxifahrer uns hier rausgelassen hat, wollten wir ihn eigentlich davon überzeugen, dass das nicht das richtige Hotel wäre.
Sein kann, aufgrund der Autos, die vor der Tür stehen.
Und der Größe der Lobby, überhaupt nicht unsere Kragenweite. Aber es hat sich dann doch aus unserem Hotel rausgestellt, fälschlicherweise, und sind sehr zufrieden. Ja. Wie war dein erster Eindruck von der Money 2020 China, der ersten Ausgabe?
Klein und übersichtlich. Ich glaube, das, was tatsächlich interessant ist und finde ich auch gut ist, ist, es ist sehr familiär. Man kann also um die Ausstellungsfläche, ich glaube mehr als 10 Minuten kann man gar nicht durch das Ding durchlaufen.
Nee, verlaufen geht nicht.
Verlaufen geht nicht und das, obwohl wir vermutlich in der kleinsten Messehalle von diesem Messekongresszentrum sind. Nee. Das, was sehr gut ist, ist, glaube ich, wir haben niemanden getroffen, den wir kennen. Das ist sehr gut. Das haben wir auch nicht jedes Mal, wenn wir auf einer Money 2020 sind. Das, was aber mit der fehlenden Größe kommt, ist, glaube ich, die Qualität der Sprecher.
Ja. Genau, also geht mir ähnlich. Also ich bin selten auf eine Konferenz gegangen, wo man nicht nach 5 Minuten zumindest 10 Leuten Hallo sagen musste. Das geht hier gar nicht. Ja, also gibt's relativ wenige und B ist es sehr, sehr chinesisch. Und auch die 2, 3 Nicht-Chinesen, die man so trifft, sind gefühlt alles Leute, die schon mehrere Jahre hier sind. Also wir haben im Flug nach Shanghai, glaube ich, niemanden getroffen, den wir hier wieder gesehen haben. Deswegen, also deutlich kleiner als gedacht. Keine Ahnung, woran das liegt. Gefühlt geht man ja mit so einem Riesenland wie China immer mit der Erwartungshaltung her, dass hier Hunderttausende von Leuten auf so einer Money 2020 sind. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, warum ist die eigentlich in, wie spricht man es aus, Hangzhou. Ja, also so von außen betrachtet denkt man immer so, die muss doch in Shanghai sein, vielleicht auch in Peking oder vielleicht auch nochmal in Hongkong. Aber hier so doch nochmal, sagen wir mal, eine Stunde Schnellzug entfernt von Shanghai. Ein bisschen haben wir es begründen können, so richtig verstanden habe ich es trotzdem nicht.
Ja, wir hatten den Kollegen hier vom holländischen Handelsblatt getroffen, der hier irgendwie seit 4 Jahren, 5 Jahren in China bereits lebt. Und der erklärte es relativ simpel, Das hier ist das Hinterland von Alibaba. Also das ist das, wo Alibaba ein paar Milliarden investiert hat, um einen Fintech-Hub aufzubauen. Wie so oft gibt es Fintech-Hubs an jeder Straßenecke. Das hier ist wohl also das chinesische Alibaba-Fintech-Hub. Und dementsprechend haben die wohl es geschafft, die Money 2020 davon zu überzeugen, hierher zu kommen. Was allerdings dann lustig ist, ist, wir haben niemanden von Alibaba hier gesehen.
Genau. Also wir wollen auch gerade sagen, dafür sind sie auf dem Event eigentlich nicht so stark präsent. Ja, wir haben gestern einen sehr, sehr guten Vortrag von Alipay gehört, ja, beziehungsweise eigentlich von Ant Financial, wenn man es richtig sagen muss, wo wir vielleicht später nochmal kurz dazu kommen. Ansonsten auf dem Event nicht groß präsent. Ja, also weder ein Riesenstand, da gibt es einen kleinen Stand, der aber ein bisschen so ausschaut, wie wenn das vom Veranstalter selber hingebastelt wurde. Auch der zweite große Player, der halt in Europa so bekannt ist, Tencent, auch eigentlich hier nicht präsent. Ja. Also ich habe kaum was gesehen davon, stand so oder so nicht. Fand ich sehr interessant, ja, dass die wäre ich von was anderem ausgegangen.
Ja. Hatten wir auch schon mal probiert nachzufragen, warum denn die Leute nicht da sind. Da gab es auch keine wirklich gute Erklärung, außer dass die wohl auf einer anderen Konferenz, einer echten Tech-Konferenz, ein bisschen präsenter waren. Aber warum die jetzt gerade auf der Fintech-Konferenz nicht da sind, großes Fragezeichen.
Ja. Ja, also werden wir wahrscheinlich auch nicht rausfinden. Dasselbe gilt natürlich auch für nicht-chinesische Player. Also sowohl von der Sponsorenliste war, glaube ich, der einzige BBVA, die drauf waren. Der Rest alles rein chinesisch. Auch schwer zu sagen, ob das daran liegt, dass man mal die Nicht-Chinesen das noch nicht so als Markt angesehen haben, da die Relevanz noch nicht da hat. War ja damals auch in Singapur ein gewisses Thema, dass wir gesagt haben, so viele Europäer sind dann doch nicht da, ist hier natürlich viel, 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 viel geringer. Auch die Amerikaner eigentlich wenig präsent hier. Ja, also kannst du es dir anders erklären, warum das doch so lokal ist?
Also vermutlich tatsächlich, weil es halt noch zu neu ist. Und man quasi mit der Marke Money 2020 hier noch nichts anfangen kann. Und weil vermutlich dieser Markt ja sehr lokal ist und dementsprechend die vermutlich andere Konferenzen haben, wo wir herausstechen würden, weil wir nichts verstehen würden. Was jetzt schon manchmal schwierig ist.
Ja, genau. Das ist auch hier eine der erste Konferenz, auf der ich zumindest war, wo ich selber ein Headset tragen musste.
Ja, Simultanübersetzung hatten wir in Singapur auch. Da war es allerdings eher für die asiatischen Teilnehmer ins Englische. Hier ist es tatsächlich so, dass man bei einem einen oder anderen auch sehr guten Vortrag halt merkt, wie die Simultanübersetzerin ein bisschen verzweifeln mit den technischen und Finanztermen.
Komm, ja. Wie fandest du denn die Qualität der Vorträge?
Durchwachsen. Ich glaube, eine Sache, die ist mir in Singapur so nicht aufgefallen, die ist mir hier extremer aufgefallen. Die Money 2020 hat viel die üblichen Verdächtigen hier aufgefahren. Also Chris Skinner, David Birch, Bradley Lamer und auch ein paar Amerikaner. Mhm. Die reden aber über alles und Gott und die Welt, aber irgendwie nicht über China.
Genau.
Also der Sprung zu China fällt den meisten Leuten dann immer doch sehr schwer. Also entweder die machen alle kein Geschäft hier oder die haben auch keine Ahnung davon und labern halt nur. Mhm. Bei den chinesischen Vorträgen, also von lokalen Playern, da muss ich sagen, ist die Qualität extrem gut.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Also die Keynote oder der erste Vortrag, den wir hatten, ich glaube, Wake Up vs. CEOs oder so ähnlich hieß er, den hätte man auf jeder Konferenz der Welt halten können. Ja, der war eigentlich komplett entkoppelt davon, dass wir uns hier mitten in China befinden. Ja. Ja, sowohl vom Moderator als auch von den Gästen. Ich glaube, auch von den Gästen war keiner mit richtigen China-Bezug da. Das heißt jetzt nicht, dass das Panel per se total schlecht war, aber es war eigentlich auf einer Flughöhe, wie gesagt, das hätte man überall machen können. Bös gesagt, auch im Frühstücksfernsehen.
Ja,
das Fintech-Frühstücksfernsehen. Immerhin im Fintech-Frühstücksfernsehen. Ja. Stimmt ja auch zu, es gibt anscheinend so eine gewisse Konstanz bei den Moderatoren, die man immer wieder bringt. Ja. Die sagen, okay, die moderieren halt auf jeder Money 2020, um so eine gewisse, vielleicht auch vom Programm, in Konstanz reinzubringen, aber stimmt dazu, dass eigentlich die wirklich Interessanten war einerseits den Vortrag von Grab, der gestern abschließend war, der Vortrag von Ant Financial Alipay, der sehr anstrengend war, das war genau also dieses, also sowohl von der simultanen Übersetzerin, die gefühlt wahrscheinlich jeden zweiten Satz weglassen musste, weil es zu schnell war, Auch die Slides waren teilweise so klein, dass man sich anstrengen musste, aber inhaltlich sehr gut.
Ja. Und dann noch von 51, wie auch immer, dieser Credit Card Mensch, der hieß. Also das ist eines der größten Prepaid Credit Card Schemes hier. Wir haben uns ein paar, oder ich habe auch ein paar Sachen zu AI gesehen, die sehr spannend waren. Tatsächlich auch noch ein Regulatory Panel, was sehr ansprechend war. Also da sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo man dann wieder ein bisschen sich schwer tut, weil A, muss man sich auf die richtige Seite setzen, damit man halt nicht die chinesischen Slides sieht, sondern die englischen Slides.
Ja, stimmt. Wir haben uns mehrfach im Vortrag umgesetzt. Jetzt sind wir wieder auf der China-Seite gelandet. Das bringt hier nichts.
Auch das ist ein Learning. Und das Zweite, man muss halt irgendwie zuhören. Man kriegt ja den Kontext trotzdem noch mit, auch wenn man die Sprache nicht beherrscht. Und man muss halt dann tatsächlich die Simultanübersetzerin auch noch irgendwie verarbeiten, die wirklich zum Teil, also dieser N-Financial-Typ war genial. Also stellt euch vor, das war ein Maschinengewehr, was einfach ohne Punkt und Komma. Hatte zum Glück auch nur 4 oder 5 Slides mit dabei.
Aber voll mit Text.
Genau,
aber Punktgröße 10.
Sonst hätten wir, glaube ich, gar nichts mehr mitbekommen. Und die arme Simultanübersetzerin haben sie, glaube ich, mitten im Vortrag ausgetauscht. Ich hatte plötzlich eine andere Stimme, weil die erste wohl irgendwie an der Erschöpfung gestorben ist.
Genau. Interessant auch so ein bisschen diese, was man so ein bisschen auch lokal mitbekommen, es war unglaublich laut dort. Ja, es war schon so ein bisschen konzertmäßig aufgemacht. Also einschlafen, also mir ist es trotzdem gelungen einzuschlafen aufgrund des Jetlags, aber es ist eigentlich schwierig gewesen, weil es so laut war. Auch viel bunt, viel Licht, viel, sagen wir mal, showmäßig eingespielt. Das auch gut gemacht. Auf der anderen Seite ist uns, glaube ich, auch immer aufgefallen, Security immer sehr.
Das ist also gerade mit einem westeuropäischen Hintergrund sehen dann diese schwarzen, sehr martialisch anmutenden Sicherheitskräfte mit einer roten Banderole um den Arm, erinnern die einen irgendwie an die Zeiten um die 40er, 50er herum oder davor.
Also wir waren selten so anständig,
glaube ich. Ja, das stimmt. Wir haben uns nicht getraut, weder sie zu fotografieren noch zu randalieren. Genau. Das hatten wir im Flieger vorher.
Genau. Auch da hat der Raphael im Zug gelesen, stimmt, diese Zug. Wir sind mit dem Schnellzug hergefahren von Shanghai nach Hangzhou und da steht drin, ja, also sinngemäß randalieren im Zug beeinflusst ihren Social Score.
Ja.
Daraufhin haben auch wir es nicht getan.
Haben wir uns ausnahmsweise zusammen.
Ja. Genau, aber so lustig es klingt, so präsent ist das Thema halt doch. Ja? Also für uns in Europa nicht vorstellbar, aber hier steht es halt einfach so.
Und lustigerweise, das Argument, was wir gesehen haben, ist, es hilft uns als Gesellschaft weiter und es hält die Leute in Schach und es hält die Harmonie, jetzt ein sehr chinesisches Wort, aber es bereitet die Harmonie in der Gesellschaft. Wenn man dann, so wie ich gestern Abend, beinahe jemanden im Fitnesscenter erschlägt, weil der meint, dass er irgendwie bei Volllautstärke seine TV-Sendung gucken muss, dann kann ich das durchaus nachvollziehen, dass der Minuspunkte braucht in seinem Credit Score.
Ja, genau. Du, wenn du es gekonnt hättest, hättest du ihm welche gegeben.
Minus 5000 genau. Von Tag 1.
Das, auch eine Erfahrung, die wir, glaube ich, auch gestern Abend so ein bisschen gemacht hatten, so ein bisschen China-Insights, wie, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ausgegrenzt man teilweise ist, ohne, das heißt, die Nutzung der entsprechenden chinesischen Ökosysteme ist ja nur mit großem Aufwand bis hin zu gar nicht möglich. Ja, also hinsichtlich, wir können uns kein Uber-Äquivalent hier Didi rufen, geht einfach nicht. Ja, so, das bedeutet, wir stehen eine Stunde an der Straße und versuchen, einen Taxifahrer zu überzeugen, dass er uns dann doch mitnimmt, was uns nicht gelungen ist. Also auch nur ein Beispiel. Schluss war ja auch, man braucht es halt auch nicht, diese Offenheit für andere. Also in anderen Ländern wäre das nicht vorstellbar, dass man sich so ausgrenzt. Hier ist das ganz normal.
Kommen wir vielleicht da auch nochmal ganz kurz, machen wir den Brückenschlag zu den Themen, die wir uns angeguckt haben. Europa spielt hier keine Rolle. Punkt. Ja, also wir hatten, ich glaube, der präsenteste Vortrag von einem europäischen Player war die Saxo Bank aus Dänemark, die sich dann gestern auch beschwert hat über meinen Tweet, dass ich sie als klein bezeichnet habe. aber Europa findet in den Vorträgen nicht statt, ist kein Markt. Was aber sehr wohl vorkommt, ist Südostasien. Ja. Insbesondere Indonesien haben wir mehrfach gehört, Indien haben wir mehrfach gehört. Da scheint es viel Austausch zu geben, mhm, im Sinne von, wie macht man Big Data in einem Land, was hat man da gelernt, wie macht man Big Data in einem anderen Land, was hat man da gelernt, wie geht man mit Regulatorik um, wie geht man mit Payment-Systemen um. Also da scheint es durchaus Austausch zu geben. Und nehmen wir das Beispiel Indonesien. Riesen-Opportunity, viertgrößte bevölkerungsreichstes Land in Südostasien. Wie geht man in den Markt rein? Es gibt keine Infrastruktur. Was braucht man dafür alles? Wer spielt damit mit?
Ja.
Sehr spannend. Wir glauben ja immer, dass wir als Europäer irgendwie doch ein normaler Markt sind.
Mhm.
Findet hier 0,0 statt.
Ja, und wirklich, wirklich extrem. Also es gibt weder, es wird weder als Markt gesehen, noch werden irgendwelche Beispiele aus Europa genannt, noch, also weder gute noch schlechte.
Ja.
Es taucht nicht mal ein Logo auf von irgendeiner europäischen Company. Also ganz im Extremfall gibt es vielleicht irgendwo mal einen Speaker, der bei der Deutschen Bank in Singapur arbeitet und vielleicht mal einen, der in irgendwelchen UK taucht, ein bisschen auf. Muss man sagen, die haben auch einen Lobbystand hier.
Ja.
Ne? Erstaunlicherweise. Der war aber ziemlich leer. Gestern nicht, weil es, glaube ich, die eine oder andere Brexit-Frage gab. Aber also ansonsten stimme ich dir total zu. Europa existiert als Markt nicht. USA schon. Das ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen von den Veranstaltern her gepusht, die natürlich auch aus USA kommen und da die Kontakte haben, muss man fairerweise sagen. Aber China beschäftigt sich größtenteils mit sich selbst und dann vielleicht noch mit den näheren Nachbarn.
Ja.
Ne? Auch interessantes Beispiel von gestern. Ich hatte ja gerade den Grab-Vortrag, also den sehr guten Grab-Vortrag erwähnt. Der Versuch danach, die App zu installieren, auch wieder in China nicht verfügbar. Ne? So, also selbst
du kommst wenigstens in den App-Store. Bei mir funktioniert gar nichts. Ich habe ein Google-Telefon in einem Land, wo Google komplett gesperrt ist. Das funktioniert so hart gar nicht.
Dass du noch nicht verloren gegangen bist, ist ein Wunder. Ne? Nein, aber auch dieses Beispiel zeigt irgendwie stark, wie wenig man sich da nach außen öffnet und man es auch nicht nötig hat, sich nach außen zu öffnen.
Ja.
Es funktioniert ja irgendwie so auch. Und das war für mich so meine große Erkenntnis. Ja.
Und sie kochen nicht unbedingt nur im eigenen Saft, sondern die sind gefühlt von außen. Wir sind ja auch nicht ganz unbekannt dafür, dass wir immer mal wieder sagen, hier, was passiert mit GAFA oder was passiert mit BAT.
Mhm.
Wenn wir mal kurz auf den sehr guten Alipay-Vortrag gehen. Alter Schwede, die denken über Sachen nach. Da kann ich jede Wette eingehen, da hat in Europa noch nicht mal irgendjemand angefangen, drüber nachzudenken, zumindest nicht aus dem Financial Sektor,
mhm,
wie sie mit Daten umgehen, wie sie Daten zusammenkriegen, wie sie Daten aus unterschiedlichen Datenquellen, Realtime, also Offline- und Online-Daten, aus unterschiedlichen Datenquellen zu Realtime-Daten verarbeiten, wie sie daraus eine Plattform bauen. Allein wie die Firma aufgestellt ist, dass der Typ einfach so mal aus dem Ärmel schüttelt, wir sind 60% Techniker und die anderen 40%, die kümmern sich um Daten. Den Rest brauchen wir nicht, weil das braucht kein Mensch mehr.
Mhm.
Da findet man das Äquivalent irgendwo in Westeuropa.
Und es ist jetzt keine 10-Mann-Firma, wo das Verhältnis 6-4 ist, ja? Sondern es sind dann durchaus ein paar mehr.
Ja. Ja?
Also das ist, wie war denn dein Eindruck von sonst noch so von China, von unserer, sagen wir mal, unseren Anreise- und Abreiseerlebnissen? Da vielleicht noch die eine oder andere Anekdote?
Also machen wir ganz kurz die Money 2020 drumherum. Man musste nicht anstehen, um sich zu registrieren.
Ja.
Unglaublich.
Hatten wir nicht erwartet.
Hatten wir nicht erwartet. Auch beim Essen, man musste sich nicht prügeln, um noch irgendwie Reste abzubekommen, sondern es war tatsächlich alles koordiniert und sauber und links. Das endete dann beim Transport, also bei der Abreise war dann komplett wieder irgendwie all hell breaks loose.
Ja.
Ich glaube, das Zweite, was wir gesehen haben hier ist, wenn du hier keinen QR-Code-Leser hast, bist du tot.
Ja, wenn du hier auch, also ohne QR-Code existierst du nicht.
Ja.
Also egal was, es gibt nur QR-Codes. Ja. Ich habe keine, die zwei Visitenkarten, die man gesehen hat mit QR-Code, es wird alles mit QR-Code gemacht.
Ja.
Also da ganz gegenteilig zu Europa. Und inzwischen ist er so selbstverständlich überall eingearbeitet. Ich kriege kein Wi-Fi mehr, ohne dass ich einen QR-Code scanne. Ja. Ich kriege kein Menü mehr von irgendwelchen Karten ohne QR-Code. Also der hat sich hier ins Daily Business etabliert. So hässlich, ja, wie er ist, passt er trotzdem rein. Ne?
Das Zweite, was auch auffällt, ist so ein bisschen, ich sag mal, die Parallele vielleicht zu Japan. Wenn du hier als Ausländer unterwegs bist, dann ist das so manchmal ein bisschen Pech gehabt. Also entweder du sprichst Chinesisch oder kannst wenigstens die Zeichen entziffern.
Ja.
Also wir hatten zum Beispiel das Problem, dass wir mal in so ein Wi-Fi an einer der größten Trainstations in Shanghai rangehen wollten. Das ging zwar, aber dann kam diese Pop-Up-Seite und die war halt komplett auf Chinesisch. Das half uns relativ wenig.
Ja.
Auch diese komischen Bestätigungs-SMS. Ich glaube, sobald du da irgendeine Vorwahl nimmst, die nicht China ist,
bist du raus.
Gehen die irgendwie auch ins Nirvana,
wenn man
keine Bestätigungs-SMS bekommt.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass wir, also es ist alles super durchorganisiert, es funktioniert alles. Die versuchen, sehr niedlich, wir hatten so einen Sicherheitsmann am Bahnhof, der hat halt sich einen abgebrochen und abgestammelt, probiert auf Englisch irgendwas zu machen. Mega hilfsbereit. Es ist aber trotzdem so, dass die Leute hier für Ausländer nicht wirklich darauf vorbereitet sind und so ein bisschen auch die Attitüde haben, naja, du bist hier, also passt dich gefährlich an.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Und das ist auch bei so Details wie auf der Konferenz. Es gab zwei Goodie-Bags, eins für die Englischsprachigen, eins für die Chinesischen. Leider ist der Englischsprachige auch komplett auf Chinesisch. Wir konnten keine. So, das ist so ein bisschen Detail. Man gibt sich zwar Mühe, aber eigentlich ist man nicht so richtig darauf ausgerichtet.
Ja,
also das merkt man. Und was mir auch aufgefallen ist, ist ein Bild, das ich von außen so ein bisschen anders hatte, ist so dieses, auf der einen Seite alles sehr digital, sehr, sehr automatisiert, trotzdem stehen überall immer noch sehr, sehr viele Leute drumherum. Ne?
Ja.
Also es gibt zwar die Ticketmaschinen, die Tickets kontrollieren, wenn ich in den Zug einsteige oder wenn ich in die Konferenz reingehe oder was auch immer, es stehen trotzdem immer noch drei Leute nebendran, die mir das Ticket aus der Hand nehmen und es in den Automaten tun. Ne? Oder auf den Aufzug drücken oder für mich den QR-Code scannen. Ne? Das heißt, dieses Digitalisieren im Sinne von alle Leute werden überflüssig, glaube ich, ist hier überhaupt nicht auf der Uhr,
nee, ne?
Sondern man stellt immer noch wieder Leute nebendran, ne, die genau dann diesen Job haben. Ich glaube, da ist eher das Thema Kontrolle ein bisschen dabei. Das ist ein Grund von der Digitalisierung. Mir auch ganz oft aufgefallen, überall steht die Passnummer drauf, auf jedem Zugticket und so weiter, also vor allem wahrscheinlich für uns als Ausländer, um diese Kontrolle da zu haben. Gibt jetzt mir kein ungutes Gefühl, fällt einem trotzdem halt irgendwie auf. Ne?
So. Ja. Selbst bei der Money 20 in der Speakers Lounge hatten die so Facial Recognition eingebaut, standen trotzdem drei, vier Leute drumherum, falls dein Gesicht irgendwie nicht passt oder deine Nase irgendwie abgebrochen ist, dass du dann halt trotzdem reinkommst.
Ja, genau.
Das ist tatsächlich so, dass, und das war in einem Vortrag auch ganz gut, ich erinnere mich ehrlich gesagt gerade nicht mehr, bei wem das war, das war dieser Professor wegen AI.
Stimmt,
hier von
Professor Ma.
Genau, von der Professor Ma, nicht verwandt, nicht verschwägert mit dem anderen.
Wissen wir nicht.
Ich hätte aber jetzt beinahe gesagt, naja, wie als Westler. Ne? Von der Tsinghua-Universität. Und der berichtete über so, was man für AI braucht. Und woran er glaubt, was man braucht, so als Staat oder als Universität, was die nächsten Trends. Und da kam etwas, was mich total überrascht hat. Made in China wäre in Gefahr, weil die Werkbank sich verlagert aus China in Staaten wie Bangladesch und Vietnam und dass der O-Ton, der Rust Belt von China, doch durch AI zu leiden hat.
Mhm.
Da guckst du dich auch einmal an und denkst so, upsi, wo sind denn wir jetzt hier gelandet?
Genau, das sind ja Sprüche, die wir ja eigentlich auch schon eher von der anderen Seite seit mehreren Jahren schon mal haben.
Genau.
Also auch merkst du auch wieder, das ist eine eigene Welt, die Begriffe auf ihre Welt mappt.
Also
Begriffe, die wir aus einem globalen Aspekt sehen, wird dort auf die ja durchaus nicht wenigen 1,4 Milliarden Chinesen runtergebrochen.
Genau.
Ne?
Und was er zum Beispiel was ich sehr interessant fand, war, der größte Anwendungsfaktor für ihn in China für AI ist Manufacturing und nicht irgendwie eins von den Big Tech Player.
Ja, ja, also weder Fintech noch, wir haben uns so ein bisschen gefragt im Vortrag, sind wir jetzt hier in einem Manufacturing-Vortrag? Weil er hat das Thema Fintech und AI eigentlich nicht angeschnitten.
Er hat es immer nur kurz gesagt, ja, ja, in Fintech kann man es auch machen und im Banking ist es auch nett und für Big Data ist es auch nett, aber Jungs, wir brauchen sie Manufacturing, weil da sind ganz viele Leute, wo wir eine Gefahr haben.
Und da kommen wir so ein bisschen her.
Ja,
so.
Genau.
Aber bleib noch mal kurz auf das Thema, was du gerade angesprochen hast, so kurz Facial Recognition bei der Speakers Lounge. Da fand ich eigentlich auf der einen Seite super, ich glaube, in Europa bei uns nicht vorstellbar.
Nein.
Ne? Also irgendein Bereich, also sagst, da kommst du nur rein, indem du dich einfach davor stellst, ja. Ja, und dein Gesicht erkannt wird und dann bist du halt Speaker oder eben nicht. Ja. Fand ich schon irgendwie Technik eigentlich gut eingebaut. Ja. Also unabhängig davon, dass es immer noch, dass da noch Leute daneben stehen, aber nicht denkbar.
Nein, ne? Nein. Also und das ist halt auch etwas, wir hatten tatsächlich ein, zwei Vorträge zu, wie löst man Privacy, wie kriegt man Datenschutz, respektive vernünftigen Umgang mit Daten hin. Da war tatsächlich auch die Aussage, auch von dem Professor, aber halt auch von N Financials und auch von ich glaube, Greg hat das auch gesagt, wir sammeln so viele Daten und dann müssen wir erstmal damit gucken, was wir überhaupt damit machen können. Es gab einen, der war von 51QJJ, was auch immer, so ein Housing Fund, so mega klein für europäische Verhältnisse mit ein paar hundert Millionen, die er da irgendwie Umsatz macht. Und der meinte tatsächlich, naja, wir haben jetzt so viele Daten, wir machen auch dieses Social Credit System, da machen wir mit, das liefern wir auch ein, wir ziehen da auch Daten raus, aber welche Daten tatsächlich nachher relevant sind, das wissen wir noch nicht, das probieren wir gerade noch aus. Mhm. Dieses mit Daten zu spielen, mit Daten etwas machen zu können, natürlich musst du dafür Daten erfassen. Aber in Europa eine Diskussion, die du überhaupt nicht führen kannst.
Nee, die du nicht führen kannst und die auch ganz in eine ganz andere Richtung geht. Also dieses, genau was er gesagt hat, wir sammeln erstmal Daten, wir wissen noch nicht, für was wir sie hernehmen und wir sie brauchen können. Widerspricht ja der Aussage der Datensparsamkeit, der vorherigen Ankündigung, was ich denn mit den Daten machen will, ist hier komplett andersrum.
Ja. Ne?
Also, und glaube, wie oft liegt wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber auch damit muss man sich wahrscheinlich mal neutral mit beschäftigen, ob die Aspekte der kompletten Datensparsamkeit wirklich auch so zielführend sind. Ja, so, weil, wie gesagt, viele würden sagen, ich weiß auch nicht, was ich in ein, zwei, drei Jahren machen kann. Ich weiß auch nicht, was ich da wirklich rausholen kann. Also wie soll ich es im Vorfeld ankündigen können?
Ja, ja, und gleichzeitig aber auch die Aussage, das hört sich jetzt so ein bisschen nach Überwachungsstaat an und dass wir es toll finden, dass du alle Daten sammelst. Gleichzeitig war aber auch die Aussage, ich glaube, das war von N Financial, so etwas wie, naja, die Daten, die wir vor zwei Jahren gesammelt haben, daraus noch irgendwelche Signale zu extrahieren, ist sowieso witzlos.
Ja.
Mit denen können wir eh nichts machen. Er hat jetzt nicht den Nachsatz gesagt, den vermutlich jeder fordert. Na, dann lösche ich die doch. Ja. Ja. Das hat er jetzt leider nicht gesagt. Allerdings durchaus ein Bewusstsein, dass nur mit Datensammeln alleine bringt es das nichts. Ja. Wir haben mehrfach in Vorträgen gehört, so etwas wie, naja, und dann haben wir unsere AI gemacht und die hat dann irgendwie 10.000 Variablen, aber du musst erstmal überhaupt rausfinden, wie relevant irgendeine dieser Variablen überhaupt ist.
Mhm. Ja. Würde ja spiegelt natürlich auch wieder dieses, also Aussage unterstütze ich auch im Sinne von zwei Jahre alte Daten, was soll ich überhaupt noch damit? Aber reflektieren wir das mal nach Europa, wie viele Scoring-Mechanismen basieren denn auf zwei Jahre alten Daten bis jetzt? Ja? Und wie viel davon müsste man eigentlich ganz, ganz anders aufsetzen, aber anderes Thema.
Gut. Wir hatten, glaube ich, noch eine Sache, die spannend war. Also wir hatten Data, wir hatten AI, wir hatten das Credit-System. Das, was mich überrascht hat, bleiben wir ganz kurz wieder oder kommen wir wieder zurück zu dem, ihr merkt, das ist der Vortrag, der doch ein bisschen Eindruck hinterlassen hat, der N Financial Vortrag. N Financial startet eine 2.0.
Mhm.
Und zwar erfinden die sich selbst neu und sagen, alles das, was wir bis jetzt nur für uns gemacht haben, machen wir jetzt auf. Open ist das richtige, ist der richtige Weg. Wir bieten unsere Mechanismen, unsere Plattform, unsere Algorithmen, unsere Daten dem Ökosystem an. Wobei das Ökosystem jetzt China ist und
China.
Chinesische Banken und chinesische FIs.
Mhm.
Aber erstaunlich, dass eine so moderne Firma wie Ant Financial, das waren jetzt die Anführungsstrichen, dass die tatsächlich jetzt anfängt, sich selbst zu disrupten und zu sagen, na, das ist hier nicht mehr proprietäre Dings, wir öffnen das ganze Ding nach außen, jetzt sorgen wir dafür, dass das Ökosystem funktioniert.
Jetzt machen wir Drittmarkt. Ja? Ja. Also das, fand ich auch erstaunlich. Ähnliches Beispiel, und da fand ich, haben wir jetzt nicht gesprochen, aber das fand ich eine interessante Info. Auch Saxo ist ja sehr stark mit ihrem Open-Ding hier reingegangen, hat auch ihre offene Plattform präsentiert, wie stark die wirklich Geschäft mit chinesischen FIs jetzt schon macht oder versucht auch zu machen als eher kleiner europäischer Player. Fand ich sehr, sehr gut. Da fand ich auch den Vortrag sehr gut gemacht.
Ja.
Also klar, es ist immer nur ein Vortrag und man muss damit erstmal alles glauben, was da präsentiert wird, aber war sehr, 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 sehr fundamental und auch die Themen, sich zu öffnen mit Bankdienstleistungen, wirklich Core-Bankdienstleistungen für Dritte, war sehr, sehr gut. Und da fände ich auch mal spannend herauszufinden, wie viele chinesische Cases gibt es denn da.
Und auch fast noch genauso interessant ist, normalerweise in Europa hören wir immer von BBVA, von Santander, von mir aus einer ING, die auch diese Open Agenda pusht. Mhm. Keiner von denen hier. Also BBVA hat nochmal 3,50 Euro oben ins Sponsoring reingeschmissen.
Genau. Annahme, es ist ein Money20/20 Global Sponsoring. Ja, es war keiner da, es gab keinen Vortrag oder sowas. Ja?
Niemand, der sich hier auf die Bühne gestellt hat von denen.
Ja.
Und dann kommt so ein kleiner dänischer Laden und rockt hier das Ding, weil sie halt tatsächlich auch nicht nur Proof of Concept, sondern live Firmen und Kunden haben in Südostasien und in China.
Und eine technische Infrastruktur, die sowas hergibt.
Ja. Ja,
während ein Vortrag danach eine Panel-Diskussion mit der Citibank war, ja, wo ich drauf war, die genau gesagt hat, wir würden das gerne tun, wir kriegen es auf unserer Legacy einfach nicht auf die Reihe. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, kein White-Label Open-API-Business zu machen, weil es einfach nicht funktioniert in dem Thema. Weil wir Sachen mit uns rumschleppen, die uns dran hindern. Ja. Und da wird die City nicht die einzige Großbank sein, die genau das am Hals hat.
Ja. Genau. Ja, also, gut. Ich glaube...
Erster Eintrag von uns. Jetzt versuchen wir mal, ob wir hier ein Taxi finden und wieder zum zweiten Tag fahren. War eine runde Sache und Grüße nach Europa.
Viel Spaß.
Ciao.
Tschüss.